Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk. In Kooperation mit Radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Die 86. UCI-Straßenweltmeisterschaften der Radsportler vom 22. bis 29. September werden sie in Yorkshire in der britischen Grafschaft ausgetragen. Und am heutigen Tag, wir nehmen am Mittwoch auf, da gab es schon das Rennen. Die Zeitfahrer haben sich gemessen gegeneinander und am Sonntag, da kommt dann das abschließende Straßenrennen der Herren. Und wir blicken hier auf meinsportpodcast.de bei Radio Tour, dem Radsport-Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Zurück auf das Zeitfahren und natürlich voraus auf das Straßenrennen. Dann am Sonntag machen wir den großen Favoritencheck. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus, aber vor allem unsere beiden Experten hier in der Sendung, Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Hallo ihr beiden.
Hallihallo.
Guten Abend.
Und wir hoffen natürlich, dass am Sonntag alles trocken bleibt, denn das Wetter, das war typisch britisch in den letzten Tagen. Es hat nämlich gekübelt wie aus Eimern, fast wie in Wimbledon, nur dass man natürlich beim Radsport kein Dach über den Kopf ziehen kann. Das wäre durchaus nötig gewesen in den ersten Rennen. Marc, wir haben da ganz schöne Wasserspiele gesehen und das war mitunter sogar ziemlich gefährlich.
Ja, das war schon teilweise nicht mehr nur grenzwertig, sondern darüber hinaus, fand ich. Gut, also wenn man nach England geht, muss man mit Regen rechnen, aber wie die Verhältnisse vor allen Dingen im U23-Zeitfahren waren, das war wirklich extrem und in meinen Augen schon zu viel. Es gab viele Stürze, es war einfach irregulär über große Zeit und ja, da stand die Straße teilweise einen halben Meter unter Wasser. Ne? Wer sich das angeguckt hat, das war Irrsinn. Die Straße ist halt auch generell nicht optimal. Da gibt es eine ganze Menge Schlaglöcher und wenn dann in so einem Schlagloch Wasser drin steht, also das ist schon heftig gewesen, weiß ich nicht. Yorkshire hatte ich mir das ein bisschen professioneller vorgestellt, ein bisschen besser vorbereitet. Da die Asphaltbedingungen, klar, gegen so ein Wetter kann man erstmal nicht viel machen. Aber man hätte dieses U23-Zeitfahren vielleicht abbrechen oder gar nicht erst starten sollen. Das, ja, kann man darüber diskutieren, finde ich.
Es wurde am Ende aber durchgezogen und auch das Straßenrennen bzw. nee, das Zeitfahren am heutigen Tag bei den Herren wurde durchgezogen. Und Erik, da konnten wir vor allen Dingen sagen, das Wetter war besser, die Straße war besser in Schuss, das Ganze war deutlich regulärer, zum Glück.
Ja, zum Glück. Also man will natürlich bei so einem Welttitel kämpfen, wenn die besten Zeitfahrer aus allen möglichen Kategorien anreisen, will man natürlich auch, dass es irgendwie ein sportlich fairer Wettkampf ist. Ich habe halt auch schon so überlegt, ja, an sich hätte man die Rennen abbrechen müssen. Man hat natürlich beim Zeitfahren immer das Problem, die Fahrer bereiten sich ja sehr minutiös schon darauf vor, schon ein paar Tage vorher. Hätte man natürlich so diese ganze Vorbereitung der Fahrer vollkommen durcheinander gebracht. Andererseits, es wäre für jeden gleich gewesen und ich glaube, wenn es am Ende sicherer gewesen wäre, ja, hätten, glaube ich, auch alle damit leben können. Aber die Zeitpläne bei der WM sind immer sehr, sehr eng getaktet. Und heute war ja wirklich der einzige Tag, wo es mal zumindest im Wettkampf nicht geregnet hat. Ich weiß nicht, wie es am Rest des Tages in Yorkshire aussah. Aber bis jetzt, von Sonntag bis gestern zum Dienstag, war es ja komplett eigentlich immer regnerisch.
Und dann heute beim Zeitfahren alles gut gegangen, reguläre Bedingungen, allerdings ein Mann, der fuhr allen davon, Rowan Dennis, nämlich der Titelverteidiger, der holte sich dann in diesem Jahr auch nochmal den Titel mit riesigem Vorsprung, 1:09 vor Remco Evenepoel, den hat er abgehängt und Filippo Ganna, den hat er um 1:55 auf den dritten Platz verwiesen, bester Deutscher Toni Martin, 2:27 Rückstand. Marc, es war das einsame Rennen des Rowan Dennis.
Ja, Respekt, will ich erstmal sagen. Wenn man überlegt, aus was für einer verrückten Situation Rowan Dennis kommt, hat ja die Tour de France abgebrochen, weil er nicht mit dem Rad ins Zeitfahren gehen durfte, was erfahren wollte. Riesensoft mit Bahrain Merida, seitdem kein Rennen mehr gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Also er hat sicher seine Leute, die zu ihm stehen, auch im australischen Verband mit Bradley McGee, dem Teamchef, früher Radprofi auch. Aber das war schon eine unglaubliche Belastung gewesen sein, mental erstmal. Mal ganz abgesehen davon, dass man sich halt dann auch anders vorbereiten muss, wenn man keine Rennpraxis hat. Kann ich nur den Hut vorziehen, jetzt mal ganz ausgeklammert, wie da die Situation im Team war. Ich bin eigentlich der Meinung, dass man, wenn man bei Bahrain Merida fährt, muss man auch ein Merida-Rad fahren. Er ist heute mit einem ungelabelten BMC-Rad gefahren. Das ist, kann man sich auch bei Twitter mal ein bisschen angucken. Das ist ein Riesendiskussionsthema heute. Ist das jetzt, darf er das machen, darf er das nicht machen? Ist das fair, ist das unfair? Da kann man, glaube ich, viel drüber diskutieren. Sportlich war es einfach herausragend, muss man sagen. Du hast schon gesagt, 1:09 Vorsprung auf 54 Kilometer auf den total verrückten Evenepoel, 19 Jahre. Da wissen wir alle, was kommt. Ja, das war sehr, sehr spektakulär, wie schnell der unterwegs war, der Ron Dennis. Und man hat ja auch im Ziel dann gesehen, wie seine Frau ist in Tränen ausgebrochen. Er hat auch zu kämpfen gehabt mit den Tränen und hat sich ja bei der Zieldurchfahrt auch ein paar Mal einen Finger an den Kopf gehauen. Also um zu zeigen, hier mental, ich bin da, ich habe das überstanden. Ich habe das geschafft und muss man mal sehen. Also wird ja jetzt schon viel darüber spekuliert. Er hat noch Vertrag, ist ja bei Bahrain Merida, aber die werden ihn natürlich nicht fahren lassen. Das kann eigentlich nicht sein. Ob er nächstes Jahr zu NTT wechselt, die haben ein BMC-Rad, sein Favoritenrad. Und da muss man mal schauen. Nächstes Jahr sind ja auch Olympische Spiele. Zeitfahren wird er da sicher auch anpeilen und dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, auch ob sich da mal irgendwann jemand dazu detailliert äußert, was da vorgefallen ist bei Bahrain, Merida und Dennis, wie die das über die ganzen Monate jetzt auch gehandelt haben und interessante Geschichte.
Es muss ja einiges vorgefallen sein, denn Bahrain Merida hat ja auch ihm, zumindest via Social Media, nicht zum Sieg gratuliert, sein ehemaliges Team schon.
Fand ich auch sehr interessant. BMC, also nicht das Team BMC, das gibt's ja nicht mehr, sondern der Radhersteller hat ein Bild von Dennis heute gepostet und geschrieben, ja, herzlichen Glückwunsch dem neuen Zeitfahrweltmeister. Und der letzte Post von Bahrain Merida ist, glaube ich, der Geburtstag von Antonio Nibali, dem sie da gratuliert haben. Also das sagt schon sehr, sehr viel, wie da doch der Haussegen schief hängt, falls man da noch von einem gemeinsamen Hausstand sprechen kann. Was ich halt sehr, sehr beeindruckend finde, mit dem, was Dennis gemacht hat, nämlich, dass er bei der Tour aussteigt und sich halt da über das Material beklagt, macht er ja schon ein sehr, sehr großes Fass auf und dann noch daraus resultierend den Affront zu wagen mit einem Konkurrenzprodukt und auch mit einem Helm an den Start zu gehen, der ja auch nicht vom Team gestellt wird oder der nicht zu den offiziellen Teamausstattung zählt, setzt er sich natürlich schon in eine Position, wo er halt liefern muss. Und dann so überlegen zu gewinnen, hat er halt alles richtig gemacht. Also wenn er heute, weiß ich nicht, Zweiter geworden wäre oder Zehnter, dann will ich mir gar nicht ausmalen, dann wäre das halt voll nach hinten losgegangen. Und so ist er jetzt natürlich in der Position, wo er sagen kann, ja, seht her, mit dem richtigen Material kann ich auch solche Rennen gewinnen, denn bis zur Tour, er hat zwar den Prolog bei der Tour de Suisse gewonnen in diesem Jahr, aber ansonsten hat er mit dem Bahrain-Merida-Material nicht so wahnsinnig viel gerissen dafür, dass er halt als Zeitfahr-Weltmeister dieses Jahr schon mit dem Regenbogen-Trikot rumgefahren ist.
Wenn wir vom ersten weggehen und uns auf die Folgenden auf dem Podium mal ein bisschen konzentrieren, vor allen Dingen auf den zweiten, Remco Evenepoel. Da hatte Marc eben schon gesagt, man weiß, was in den nächsten Jahren kommt. Marc, das kannst du gerne noch ein bisschen ausführen. Das ist ein unheimlich junger Kerl noch, der auch durchaus noch U23 hätte fahren können, der im letzten Jahr Doppelweltmeister bei den Junioren war, sowohl das Einzelzeitfahren gewonnen hat, als auch das Straßenrennen und offenbar vor einer ganz, ganz großen Zukunft steht.
Ja, das ist halt der ganz, ganz, ganz große Name im Moment, über den alle sprechen im Radsport. Ne? Ist 19 Jahre jung im Radsport, ist das einfach ein Alter, wo man normalerweise noch nicht so weit vorne mitmischen kann. Das gab es nicht in der Vergangenheit. Und es ist umso erstaunlicher, dass er das jetzt ermöglicht oder schafft, wo es so viele Fortschritte in der Trainingsmethodik gibt, wo alle schon so auf so einem hohen Level fahren, dass dann Evan Poole da plötzlich auftaucht. Und er ist ja heute auch nicht knapp Zweiter geworden. Er hat ja auch noch mal knapp 50 Sekunden Vorsprung gehabt vom Bronze ran. Und das war ein 54 Kilometer langes Zeitfahren. Das muss man auch mal sagen. Das ist eine Distanz, die ist für die heutige Zeit, für ein einziges Zeitfahren sowieso schon sehr lang. Er ist in so ein langes Zeitfahren ist er noch nicht gefahren, auf so einem Niveau. Und das ist Wahnsinn. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Man kann gespannt sein, in welche Richtung er sich erstmal entwickelt, ob er sich erstmal auf die Eintagesrennen konzentriert, die kann er nämlich gewinnen, oder ob er direkt zu den Landesrundfahrten geht, die kann er auch gewinnen. Zeitfahren sieht man, ist er stark, bergan ist sicher auch gut, und da fehlen einem fast die Worte. Also das ist ein Mann, der da hochgeschossen kommt, das ist absolut unglaublich, und das Einzige, was ihn aufhalten kann, sind Verletzungen oder ja, dass ihm irgendwie mental die Sicherung durchbrennt und er sich zu früh für den Megastar hält und mit dem ganzen Grenzen, was er da auf ihn einprasselt jetzt schon und dann auch einprasseln wird, einfach nicht klarkommt. Holland ist ja auch eine Radsportnation, Belgien ist eine Radsportnation, und da wird viel passieren, und das wird sehr, sehr interessant in den nächsten Jahren, und ich glaube, jeder, der im Radsport ist, hat jetzt schon einen riesen Respekt vor ihm und fürchtet, was da kommen wird in den nächsten Jahren.
Werden wir sicherlich auch hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de, noch viel Freude haben mit. Der dritte, Erik, Filippo Ganna, auch einer, der durchaus noch hätte U23 fahren können, auch ein ganz junger Mann, der hat jetzt schon einen größeren Rückstand, aber auch was seine Jugend angeht, auch einer, der in den nächsten Jahren noch ein bisschen was von sich reden machen kann?
Ja, denke ich schon. Also er hat ja auch schon vorher als Verfolgungs-Europameister, glaube ich, war er auf der Bahn. Oder sogar Weltmeister, bin ich jetzt gar nicht...
Weltmeister.
Weltmeister sogar. Oh.
Ja.
Also der fährt ja beim Team Ineos. Davor ist er 2 Jahre bei United Emirates gefahren. Also der hat natürlich schon ein bisschen mehr Vorerfahrung und kommt jetzt nicht ganz so aus dem Nichts geschossen wie ein Remco Evenepoel, der ja vor 3 Jahren erst mal angefangen hat mit dem Radfahren. Hat mich also jetzt nicht überrascht, dass er weit vorne landet, aber aufs Podium hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt getippt. Also da hätte ich dann doch so Leute wie Viktor Kampenarts oder Primoz Roglic dann doch eher noch, oder auch einen Stefan Küng noch auf dem Podium gesehen, als jetzt einen Filippo Ganna. Aber es war ja dann auch mega knapp dahinter. Also zwischen Platz 3 und Platz 8 liegen ja gerade mal 15 Sekunden. Und das bei 54 Kilometern Länge. Also da kann man sich vorstellen, eine Kurve mal ein bisschen schlecht angefahren und dann bist du schon irgendwie 3 Plätze weiter hinten gefühlt. Also auf jeden Fall eine gute Fahrt, und ja, Filippo Ganna, Remco Evenepoel, das sind, glaube ich, so die Leute, die in den nächsten Jahren auch in den Zeitfahren ordentlich mitmischen werden.
Kampenarts hattest du angesprochen, der hat einen Sturz und einen Defekt, also ein bisschen Pech gehabt, Marc, oder war es noch mehr als nur Pech?
Nee, da war schon viel Pech dabei, muss man sagen. Also schon ein Weltrekordler, ne? Hatten viele auf dem Zettel, ich auch ein bisschen. Das waren halt spektakuläre Bilder, ne? Wie er erstmal gegen die Mauer fährt, sich da das Bein noch da aufschürft, den hinteren Oberschenkel da, und dann ist noch ein Raddefekt. Er legt das Rad, was ich gut fand, er ist nicht ausgeflippt, er hat das Rad ruhig zur Seite gelegt und ist dann ein paar Meter gesprintet, das war also zu Fuß. Das sah so ein bisschen aus wie bei Chris Froome damals bei der Tour. War ein bitterer Tag für ihn. Und ich finde, man muss großen, sehr, sehr großen Respekt vor seiner Moral haben, dass er nicht einfach das Rad weggeschmissen hat und gesagt hat, so, ihr könnt mich mal, steige jetzt aus, oder ich gehe ins Teamfahrzeug, oder ich rolle hier mit 10 Minuten Rückstand hinterher oder so. Ist er noch Elfter geworden mit 2,50 Rückstand. Aller Ehren wert, dass er das noch gemacht hat. Dann übrigens auch vorne Primoz Roglic, der nur 12. geworden ist. Also das ist immer noch eine sehr beachtliche Leistung, die er da gebracht hat.
Roglic, Erik, nach der Vuelta einfach platt, oder wie würdest du es einschätzen?
Ja, platt und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Luft raus. Also ich hätte ihn eigentlich schon Also er war für mich kein Kandidat für das Regenbogentrikot, aber so auf dem Podium hätte ich ihn eigentlich schon gesehen. Aber anscheinend, ja, so eine Vuelta, 3 Wochen, das ging ja doch. John Degenkolb hat es ja bei der Vuelta auch gesagt, eine der härtesten Grand Tours, die er je gefahren ist, oder sogar die härteste Grand Tour. Und das geht natürlich dann auch an Primoz Roglic nicht spurlos vorbei, auch wenn er da sich letztlich doch recht souverän den Vuelta-Sieg gesichert hat. Und ist eigentlich auch schön zu sehen, dass dann nach so einer Riesenleistung, die er bei der Vuelta gezeigt hat, dann halt 2 Wochen später dann oder gute 1,5 Wochen später dann auch mal so ein bisschen der Mann mit dem Hammer kommt und man das nicht einfach beliebig auf Knopfdruck jeden Tag abrufen kann.
Bei der Vuelta schwer gestürzt, Toni Martin, der musste da ja auch aufgeben. Jetzt hat er bei der WM als Rekordchampion, was Zeitfahren angeht, am Ende 9. Platz geholt. Marc, wie schätzt du das ein? Wie würdest du es bewerten?
Ja, er hat ja gesagt, dass er nicht da angekommen ist, um die Top 10 zu fahren. Ne? Ja, war natürlich wieder denkbar unglücklich, diese ganze Situation. Er hat noch von dem Sturz ein bisschen Atemproblem, ein bisschen Problem mit dem Brustkorb. Und das ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, dass man irgendwie gerade bei einem Zeitfahren, wo man permanent am Maximum ist, da irgendwie ein leichtes Atemproblem bekommt, dann ist das natürlich leistungseinschränkend. Ne? Deswegen, ja, 9. Platz bringt Toni Martin gar nichts, wird er auch so sagen. Ja, dass er in die Top 10 gefahren ist, ist auch aller Ehren wert, finde ich. Ich glaube, mehr konnte man von ihm nicht erwarten. Ich habe zumindest nicht mehr von ihm erwartet in dieser Situation. Wobei man sehen muss, das Podium, 3. Platz, das wäre ja auch ganz schön gewesen. Das war nur 32, 33 Sekunden entfernt.
Ja.
Und ja, das ist nicht viel. Ne? Das ist auf 54 Kilometer gesehen. Ja, deswegen, er wird nicht zufrieden sein mit der ganzen Geschichte, aber 9. Platz mehr war einfach, ja, mehr war wahrscheinlich jetzt nicht drin. Wenn er ganz fit gewesen wäre wahrscheinlich Platz 3. Also ich glaube, selbst in Topform hätte er Rohan Dennis auf keinen Fall geschlagen und auch gegen Evenepoel wäre es ganz schwer gewesen, aber so aufs Podium um Platz 3 rum hätte er wahrscheinlich mitfahren können, wenn er jetzt nicht diesen Sturz gehabt hätte, sondern da noch heil durch die Vuelta gekommen wäre.
Immerhin hat er dem Bund Deutscher Radfahrer den 2. Olympiastartplatz fürs Einzelzeitfahren von Tokio gesichert, also dann doch noch ein bisschen Freude im an sich nicht so besonders tollen Ergebnis, Erik.
Ja, denke ich auch. Also muss da Marc auch voll und ganz zustimmen. Ohne die Verletzung wäre wahrscheinlich so Fahrt Richtung Podium drin gewesen. Und ja, er hat es ja dann auch hinterher selber im Interview gesagt. Er wusste vorher selber nicht, wie das Zeitfahren läuft. Da war von Medaille bis zwischendrin Aussteigen irgendwie alles drin. Und am Ende ist es so ein 9. Platz geworden, der ja schon in Anbetracht der Umstände ein beachtliches Ergebnis ist, aber einen viermaligen Weltmeister natürlich ja nicht aus den Socken haut.
Nils Pullitt, 22. geworden, hat hinterher gesagt, ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Fahrt, ich wüsste nicht, was ich hätte besser machen können. Marc, hattest du für ihn noch ein paar Tipps?
Tipps Frage. Vom Profi.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich würde mir das nicht anmaßen, da Tipps zu geben. Also erstmal, er hat ja im ersten Streckenabschnitt technischen Defekt gehabt. Er konnte da nicht richtig aufschalten eine Weile. Hat da bis zur ersten Zwischenzeit viel Zeit verloren gehabt und dann deutlich zugelegt dahin danach. Ich glaube, ohne den Defekt kann man ziemlich sicher sagen, dass er so in die Top 15 auch reingefahren wäre. Und ganz ehrlich, da stimme ich ihm voll und ganz zu. Mehr konnte man von Nils Pullitt in einem Zeitfahren der besten Zeitfahrspezialisten der Welt an einem Einzeltag, nicht in der Rundfahrt, nicht erwarten. Das ist grundsolide und das ist genau da, wo sein Leistungsstand im Moment auch ist.
So viel zum WM-Zeitfahren in Yorkshire 2019 bei der Radsport-Weltmeisterschaft. Rohan Dennis ist der Nachfolger von Rohan Dennis als Sieger im Einzelzeitfahren. Und wer der Nachfolger von Alejandro Valverde im Straßenrennen wird, das besprechen wir gleich. Da blicken wir nämlich voraus auf das Rennen vom Sonntag hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Marc Winninghoff und Erik Gutglück sind meine beiden Experten hier auf meinsportpodcast.de bei Radio Tour. Und wir schauen jetzt auf die WM-Entscheidung im Straßenrennen voraus. 285 Kilometer werden am Sonntag gefahren zwischen Leeds und Harrogate. Da geht es rund. Es gibt eigentlich nur Mailand-Sanremo im Radsportkalender als Rennen, was länger ist als dieses WM-Rennen. Mailand-Sanremo 291 Kilometer lang, also 6 Kilometer länger als diese WM-Strecke. Erik, ganz schön langes Ding da.
Richtig lang und im Gegensatz zu Mailand-Sanremo, was ja doch sehr, sehr lange über flaches Terrain verläuft und dann erst im Finale mit diesen kleinen Anstiegen schwierig wird, geht's ja jetzt beim WM-Rennen eigentlich den ganzen Tag immer so hoch und runter. Zwar nie so richtig weit hoch hinaus, aber trotzdem ja anspruchsvoll und gerade mit der Länge würde ich schon mal so knappe 7 Stunden Fahrzeit veranschlagen für den Sieger. Bei einem 40er Schnitt sind das ja bei 285 Kilometern rund 7 Stunden. Und ja, das ist ein Kurs für die Klassiker-Spezialisten. Also zum einen aufgrund des Profils, dann wegen der Länge und dann auch wegen der Straßenbeschaffenheit. Da haben wir ja vorhin schon gesagt, die sind relativ schlecht, die Straßen. Wahrscheinlich wird es Regen geben. Wind spielt eine Rolle, also das Wetter wird auf jeden Fall auch nicht so wie bei der Tour im Sommer sommerlich warm sein, sondern eher belgische Verhältnisse, möchte man fast meinen. Und ja, entsprechend werden dann wahrscheinlich auch die Klassiker-Spezialisten diejenigen sein, die den Weltmeistertitel unter sich ausmachen.
Also anders im Zielort Harrogate als 2014 bei der Tour de France. Da war es mal Etappenziel der ersten Etappe, als die damals in Großbritannien gestartet wurde, die Tour 2014. Damals hatte nämlich Marcel Kittel gewonnen, also ein richtiger Sprinter. Marc, das traust du auch keinem der Sprinter zu in diesem Jahr?
Nee, schließe ich komplett aus. Erik hat es ja schon gesagt, die Strecke, also aus etlichen Gründen, die Strecke ist brutal lang, 285 Kilometer. Es geht ständig rauf und runter. Es ist das ja, ekelhaftes Wetter, ekelhaftes Rennen einfach. Das ist was für Leute, die diese ekelhaften Bedingungen mögen. Das ist so wie ein klassisches Frühjahrsrennen, Amstel Gold Race, Lüttich-Bastogne-Lüttich, das geht in die Richtung und da werden, genau wie Erik sagt, die Leute vorne sein, die da auch vorne dabei sind. Also eine Sprinter brauchen da gar nicht, brauchen sich da meines Erachtens keine Hoffnung zu machen. Es sind ja auch nicht so viele reine Sprinter da.
Dann hau doch mal ein paar Namen raus, Marc. Was glaubst du denn, wer denn dein Top-Favorit? Ich weiß, ihr beiden habt euch auf 10 Kandidaten geeinigt, die dafür in Frage kommen, am Ende dann zu gewinnen aus eurer Sicht. Wer wäre denn jetzt von diesen 10 dein Top-Favorit?
Ja, mein Top-Favorit ist keine Überraschung, ist für mich tatsächlich Mathieu van der Poel. 24 Jahre, Holland, passt einfach, das Profil passt zu ihm, die Form ist da. Er ist dieses Jahr Cyclocross-Weltmeister nochmal geworden. Hat vor ein paar Wochen noch die Tour of Britain in England bestritten, hat die klar dominiert, drei Etappen gewonnen. Hat sich einen kleinen Zweikampf da mit Matteo Trentin geliefert, der auch ein ganz, ganz heißer Siegkandidat ist in meinen Augen. Er hat eine unglaublich hohe Rennintelligenz. Die Erfahrung fehlt zwar noch, aber er fährt unglaublich intelligent und er hat brutale Power einfach. den kriegst du gar nicht weg. Und der ist dazu noch unglaublich endschnell. Also er hat halt Matteo Trentin, von dem wir alle wissen, dass er auch sehr endschnell ist, hat er bei der Tour of Britain 3-mal im Sprint geschlagen. Ja, es spricht, so ein Rennen ist halt unberechenbar. Da kann ganz, ganz viel passieren. Er hat ein starkes Team um sich, wo er alleiniger Chef ist bei den Holländern. Ja, ich weiß auch nicht, in Holland, der letzte holländische Weltmeister war Joop Zoetemelk 1985. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass er sich schon so einen Druck macht, weil das ist sein erstes großes WM-Rennen auf der Straße. Er ist das Siegen gewohnt aus dem Cross-Sport und er hat dieses Jahr schon gezeigt, dass er da einfach brutal stark ist, die Beine hat, die Rennintelligenz hat und deswegen ist er sehr sicher ein ganz, ganz, ganz heißer Kandidat auf den Sieg, auch wenn es da wirklich eine Menge Leute gibt, die da in Frage sind.
Zum Beispiel ja auch Eric Julian Alaphilippe, einer, der ja die Klassikersaison in diesem Jahr dominiert hat, kann man sagen.
Ja, ist auf jeden Fall auch einer, den man jetzt bei der WM mit auf dem Zettel haben muss. Also für mich ist auch Mathieu van der Poel auf dem Papier der Top-Favorit, aber im Fußball sagt man immer, Pokal hat seine eigenen Gesetze und ich glaube, im Radsport ist es so, WM-Rennen haben ihre eigenen Gesetze, denn man fährt nicht mit der Mannschaft, mit der man sonst fährt, sondern halt mit der Nationalmannschaft. Das heißt, man kennt sich mitunter nicht ganz so gut, auch wenn man dieselbe Sprache spricht. Das ist auf jeden Fall immer ein Vorteil. Und ja, gerade bei Julian Alaphilippe wird es interessant. Er hat natürlich ein Team an seiner Seite, was eigentlich komplett auf ihn ausgerichtet ist. Und gleichzeitig hat er da einen Kollegen bei mit Benoît Cosenfroy, mit dem er sich beim, ich meine, es war beim Grand Prix Montreal, wo er zum Schluss zu ihm vorgefahren ist und die beiden sich nicht so richtig grün waren, was die Ablösung angeht. Und dann kam von hinten die Meute nochmal heran und Greg van Avermaet hat gewonnen. Also prinzipiell, Julien Alaphilippe ist eigentlich der dominierende Fahrer dieser Saison. Er hat bei den Klassikern schon, war unglaublich stark, hat Milan San Remo gewonnen, den Flèche Wallonne gewonnen, hat eigentlich beim Amstel Gold den Sieg verschenkt, wenn man so will, mit seinem taktischen Spielchen mit Jakob Fuglsang. Hat dann bei der Tour, das wissen wir alle noch, wie er da 2 Wochen lang im gelben Trikot gefahren ist und sich da mit jeder Faser seines Körpers dagegen gewehrt hat, sich abhängen zu lassen. Seit der Tour ist er aber eher ein bisschen unscheinbarer aufgetreten. Also hat jetzt auch, wie gesagt, Quebec und Montreal hat er jeweils Attacken geritten im Finale, aber die waren irgendwie nicht so, das war nicht so ganz der Julien Alaphilippe, den wir halt im Frühjahr und auch bei der Tour gesehen haben. Deshalb muss man mal gucken, ob er sich, ob er den Formaufbau genau zur WM jetzt hinbekommen hat oder ob einfach nach diesem Bombenjahr bei ihm so langsam auch der Sprit mal ausgeht. Ansonsten, wie gesagt, Team, denke ich, wird komplett auf ihn setzen. Vielleicht schickt man mal den Remy Cavagna mit in eine Attacke, der ja bei der Vuelta sehr, sehr stark gefahren ist. Bei Julien Alaphilippe würde ich schon, also auf dem Papier ist er einer der Top-Favoriten, aber man muss dann doch hinter die aktuelle Form bei ihm ein Fragezeichen setzen und das werden wir dann wirklich erst am Sonntag sehen, ob er das Timing in seiner Formkurve genau auf diesen Sonntag hinbekommen hat. Also
sind wir mal gespannt. Werden wir natürlich genau hingucken und auch im Nachklang natürlich analysieren hier bei Radio Tour. Und wir gucken natürlich auch, Marc, auf Peter Sagan, weil der braucht unbedingt was zum Anziehen. Das kann nicht sein, dass der im normalen Trikot seines Teams fährt.
Ja,
das ist in seiner Karriere nicht oft vorgekommen. Es gibt nur ganz wenige Rennen, wo der nicht irgendwie ein Weltmeistertrikot oder zumindest das Trikot des slowakischen Meisters anhat. Also
ja, oder irgendein grünes Sprinter-Trikot oder so. Ja. Ja, da hast du schon recht. Das stimmt. Ja, Peter Sagan. Also ich persönlich halte ihn nicht für einen der ganz großen Favoriten dieses Jahr. Also die Form ist in diesem Jahr, er hat dieses Jahr nur 4, in Anführungsstrichen, Rennetappen gewonnen bei Rundfahrten. Auch kein einziges Eintagesrennen gewonnen. Peter Sagan ist immer noch ein ganz, ganz großer Fahrer, aber du musst halt bei der WM wirklich die Megaform haben, um gerade auch bei diesen Konkurrenten auf dem Terrain gewinnen zu können. Sicher, Peter, das Terrain passt für Peter Sagan, gar keine Frage. Aber gut, er ist auch wieder ein Einzelkämpfer natürlich, hat seinen Bruder dabei, aber ansonsten kannst du die Slowaken natürlich eher in die Tonne kloppen, da kommt nicht viel an Hilfe, der braucht auch nicht unbedingt immer, aber ich tue mich ein bisschen schwer. Er ist dreimaliger Weltmeister, wenn er es zum vierten Mal schafft. Er hat 2015, 16, 17 auch den Hattrick hintereinander geschafft. Wenn er es zum vierten Mal schafft, wäre auch, das zeigt halt auch, wie schwer das ist und wie besonders es ist, dann wäre er der Erste in der Radsportgeschichte, der das schafft, zum vierten Mal Weltmeister zu werden. Das dreimal Weltmeister waren neben ihm Oskar Frere, Eddy Merckx, Van Steenbergen und Alfredo Binder, das in der ganzen Radsportgeschichte. Also mich würde das überraschen, wenn er das wirklich nach ganz vorne schafft. Die Form ist ganz gut. Er hat in Quebec beim Grand Prix Quebec einen zweiten Platz gemacht, aber halt auch wieder einen zweiten Platz. Und den hat er dieses Jahr, den hat er generell auch oft, aber den hat er dieses Jahr besonders oft gehabt. Und bei den Paris-Roubaix Fünfter geworden, Milan Sanremo Vierter geworden, Flandern-Rundfahrt. Es fehlte immer so, er war immer in den entscheidenden Rennphasen noch vorne dabei. Aber dann, als dann richtig die Post abging, war er bei ähnlichen Rennen halt dieses Jahr nicht mehr. Nicht mehr da, hat nicht mehr den Punch gehabt. Und mich würde es ein bisschen überraschen, wen er den jetzt zur WM bei diesen brutal schweren Rennen, bei diesen brutal schweren Verhältnissen, wenn es dann in die Entscheidung geht nach 72 Kilometern und man eine Gruppe mit 10 Mann da sieht und alle denken, oh, Sagan ist da, dann wird er wohl gewinnen, ist ja der Schnellste. Dann glaube ich das irgendwie dieses Jahr nicht, dass er das wirklich packt, weil er das dieses Jahr einfach so nicht gezeigt hat in den Rennen.
Andererseits, Peter Sagan ist Peter Sagan, da kann eigentlich, Erik, aus meiner Sicht zumindest alles passieren.
Ja, also prinzipiell hat Marc natürlich recht, die Saison war jetzt nicht die Peter Sagan in seinem Lebenslauf, glaube ich, ganz oben an den Anfang schreiben würde. Aber wenn ich zum Beispiel an die WM in Bergen denke, 2017, da war er, glaube ich, auch eine Woche vor der WM krank und hat irgendwie fast gar nicht trainiert und hat sich dann halt irgendwie das ganze Rennen über versteckt und dann auf einmal hast du ihn halt 100 Meter vom Ziel, kam er auf einmal aus dem Windschatten alle anderen vorbeigezogen. Du hast es gerade schon schön gesagt, Peter Sagan ist Peter Sagan und den darfst du halt nie abschreiben. Es gab ja auch einige, die ihm letztes Jahr irgendwie den Weltmeistertitel zugetraut hätten. Das war ja bei dem Kurs letztes Jahr in Innsbruck eigentlich ja im Vornherein schon zumindest sehr, sehr fraglich, ob er da überhaupt in die Entscheidung eingreifen kann. Und die Strecke dieses Jahr, das kommt ihm halt entgegen. Ne? Es ist den ganzen Tag schwer. Das heißt, die richtig reinen klassischen Sprinter, die sind entweder schon gar nicht am Start oder die werden es halt nicht ins Finale schaffen. Und wenn dann zum Schluss so eine, ja, weiß ich nicht, 10-20-Mann-Gruppe da auf die Ziellinie zufährt und Peter Sagan ist dabei, dann, also, glaube ich, ist die Wettquote nicht die allerbeste. Also da zählt er dann schon mit zu den ganz, ganz heißen Kandidaten. Auch weil er in so einer Situation dann auch wirklich das Messer zwischen die Zähne nimmt und von der Ziellinie magisch angezogen wird.
Und wenn man Klassiker sagt und Klassikerprofil vor der Nase hat, dann muss man immer zwangsläufig auch an Belgier denken. Und da haben wir ja auch mehrere, die durchaus als heiße Eisen gelten könnten. Marc-Philippe Gilbert, der 37-jährige, Greg van Avermaet, der Olympiasieger von 2016, auch schon 34. Und natürlich das Nachwuchstalent, über das wir eben schon gesprochen haben, Remco Evenepoel, 19 Jahre. Wen würdest du von den dreien denn da am aussichtsreichsten einschätzen? Oder wie würdest du überhaupt diese belgische Phalanx da sehen?
Ja, also ich glaube, man braucht nicht lange diskutieren. Belgien hat das stärkste Team am Start. Da können etliche Fahrer eine große Rolle spielen. Und Yves Lampaert ist auch dabei, Oliver Nasen ist dabei, Dylan Teuns ist dabei, Tim Wellens ist dabei. Also die könnten theoretisch auch alle in Gruppen gehen. Die Belgier werden das Rennen ganz, ganz schnell machen. Gehe ich fest von aus. Permanent früh in die Attacken gehen. Die werden versuchen, das Feld zu sprengen und vielleicht auch so jemanden wie Sagan loszuwerden. Oder auch so ein Sam Bennett oder Michael Matthews, schnelle Leute. Die werden im Idealfall versuchen, alleine anzukommen oder mit ein, zwei Leuten dabei. Das Potenzial hat diese Mannschaft ganz, ganz klar. Also das ist eine Wahnsinns-Klassiker-Mannschaft und die haben auch alle gute Formen, die da an den Start gehen. Den einzigen Namen, den ich nicht genannt habe, ist Tim de Klerk. Das ist ein klassischer Superhelfer. Der kann 100 Kilometer im Wind fahren und das holt Ausreißer ein. Das ist eine Mega-Mannschaft, die da unterwegs ist. Und ja, klar, die drei Namen, Gilbert, Van Avermaet und dann vielleicht sogar auch Evenepoel, sind die größten Namen jetzt schon, die bekanntesten auch mit Evenepoel. den muss man auf dem Papier die größten Chancen geben. Es natürlich wird total interessant sein, wie da die Chefrolle vergeben ist. Ich denke, es gibt keinen klaren Chef in der Mannschaft. Die werden die Strategie haben, jeder darf mal probieren und am besten eine Überzahlsituation in der Gruppe schaffen, dass man dann auch im Finale springen kann. Klar, Gilbert von Avermaet sind unglaublich routiniert, was in so einem Rennen extrem wichtig ist. Wir müssen daran erinnern, da gibt es keinen Funk. Also man kann nicht vorgegeben kriegen, hier, da ist eine Gruppe weg, fahr mal hinterher oder mach mal dies, mach mal das. Die müssen das Renngeschehen selbst im Blick haben. Das hat ein Gilbert immer und ein Van Avermaet auch immer. Ein Evenepoel, mal sehen. aber das traue ich ihm natürlich auch zu. Ja, Gilbert, Weltmeister von 2012, hat den Titel schon mal geholt. Van Avermaet ist noch nie Weltmeister geworden, aber Olympiasieger 2016, die haben alle, Gilbert hat, für mich ist Gilbert so ein bisschen der, von den dreien, den würde ich am höchsten einschätzen, hat bei der Vuelta gezeigt mit 2 Etappensiegen, dass die Form sehr, sehr gut ist und er weiß auch genau, wie er bei einer Vuelta die Rundfahrt auch noch nutzt, um so eine Form aufzubauen Richtung WM. Das hat er schon hunderte Male gemacht, gefühlt. Van Avermaet ist aber auch in sehr guter Form. Hat das bei den kanadischen Rennen gezeigt, die sehr, sehr schwer sind. Auch den Grand Prix Montreal hat er gewonnen. Beim Grand Prix Quebec 2 Tage vorher ist er Dritter geworden. Die Rennen sind gerade mal 10, 12 Tage her. Die sind beide in Form. Die sind beide erfahren genug, die haben die Beine, auch die Strecke passt. Erik meinte vorhin, ja, das Terrain passt für Sagan perfekt, aber das passt für 10 andere Topfahrer auch perfekt. Und Gilbert und Van Avermaet zählen da maximal dazu. Also das ist ideal für beide. Da wird man sehen, was Belgien draus macht. Die haben natürlich als Mannschaft, wenn jemand Druck hat, dann ist das Belgien, weil jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Radsport, sieht, dass das so eine brutal gute Mannschaft ist. Und da wird natürlich erwartet, mindestens eine Medaille, 2 Medaillen, Weltmeistertitel. Also ich würde fast schon sagen, nur eine Bronzemedaille ist Belgien. Also weiß ich nicht, wie das die Medienlandschaft dann bewerten wird. Also das wäre schon fast zu wenig. Die werden Druck haben, aber ich, Gilbert und Van Avermaet, glaube ich andererseits auch, dass sie mit Druck umgehen können. Und ja, ein Evenepoel ist das Dark Horse. Ich glaube, der hat gar keinen Druck. Könnte mir vorstellen, dass er einen Freifahrtschein bekommt, um mal früh in eine Attacke zu gehen, früh in eine Gruppe. Wir haben das ja bei der deutschen Tour gesehen, da hat er mal getestet, so ein 100 Kilometer Solo, wo er dann einfach mal alle auseinandergefahren hat. Das war ja diese Irrsinnsetappe, wo hinterher so ein Simon Geschke gesagt hat, was ist hier los? Was war das für ein Rennen, wo die unglaublich schnell ins Ziel gekommen sind, auf einer schweren Etappe mit viel Wind. Das wird sehr, sehr spannend. Belgien ist für mich das spannendste Team und auch diese Dreierspitze, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die muss aufs Podium.
Erik, siehst du es genauso und vor allen Dingen, wie siehst du die Reihenfolge in diesem Team? Du hattest ja auf Remco Evenepoel auch schon außer Konkurrenz vor dem Zeitfahren getippt und lagst da ja gar nicht so schlecht mit.
Ich bin da selber sehr gespannt, wie die Belgier das spielen. Also ich kann mich eigentlich dem, was Marc gerade ausgeführt hat, wirklich nur anschließen. Ich glaube, Evenepoel hat den Vorteil, der hat jetzt schon seine Medaille geholt und der hat, glaube ich, keinen Druck, weil, also wenn er halt, ich sag mal, ein schlechtes Rennen abliefert, dann kann man sagen, ja gut, er ist halt auch erst 19 und das war halt ein schweres Rennen, gibt dem Mann noch ein paar Jahre. Und wenn er halt richtig, richtig stark fährt, dann wird er gefeiert. Also der hat eigentlich nichts zu verlieren in dem Rennen. Ich glaube, die Belgier haben vielleicht den Nachteil, dass sie in einem Kampf Mann gegen Mann, wird's gegen einen Van der Poel, gegen einen Sagan, gegen einen Michael Matthews, Matteo Trentin, wird's, glaube ich, schwer. Also sie haben jetzt nicht diesen einen Fahrer, auf den sie sich verlassen können, wo sie sagen können, den müssen wir halt einfach nur in den Sprint bringen und dann macht er das schon. Sondern sie müssen es halt wirklich früh schnell machen und ich glaube, sie werden schon, wenn es dann auf diese Zielrunde geht, die ja zum Schluss 7-mal befahren wird, das sind ja, glaube ich, dann noch knapp 100 Kilometer bis ins Ziel. Ich glaube, spätestens da werden sie anfangen, Gruppen zu besetzen und das Rennen wirklich schwer zu machen, um so Mannschaften wie Holland, vielleicht auch wie Australien oder Italien, Frankreich, einfach zum Arbeiten zu zwingen. Und in dem Moment, wo, ich sag jetzt mal, wenn Evenepoel da in die Attacke geht und der wird dann 50 Kilometer vom Ziel eingeholt, in dem Moment wird wahrscheinlich dann ein Van Avermaet oder ein Gilbert die nächste Attacke setzen. Also das wird, glaube ich, der Weg sein, wie die Belgier zum Erfolg kommen. Und ja, wie gesagt, eine Garantie gibt es natürlich nicht, dass jemand von den dreien Weltmeister wird, aber eine Medaille müssen sie eigentlich schon holen. Also ich glaube, sonst gibt es zu Hause mächtig Medienschelte.
Die Liste der Favoriten ist natürlich noch länger. Wir können jetzt nicht alle im Detail besprechen, können nur noch mal kurz sagen, Michael Matthews, der Australier, von dir eben schon kurz erwähnt, Erik, auch der darf sich sicherlich Chancen ausrechnen, vor allem weil, zumindest auf eine Medaille, weil ungerade WM-Jahre eigentlich Michael Matthews Jahre sind. 2015 Silber geholt, 2017 Bronze, 2019. Da wäre dann eigentlich, Marc, eigentlich Gold dran. wenn man mal so eine Reihenfolge aufstellen würde oder so eine Reihe.
Wenn man das so machen würde, man muss natürlich immer gucken, die ungeraden Jahre waren Jahre, wo der Kurs für Michael Matthews auch gepasst hat. Ne? Der passt dieses Jahr vom Prinzip her auch, wo er ziemlich gut. Ich hätte vor 3 Wochen noch gesagt oder vor 2 Wochen, Michael Matthews, was hat der für ein Jahr erlebt? Der spielt überhaupt gar keine Rolle bei der WM, bei der Tour de France. Das war ja furchtbar, wie Sunweb für ihn gearbeitet hat und er selbst in kleineren Gruppen einfach nicht den Punch hatte, den Sprint zu gewinnen. Er war auch vom Selbstvertrauen her, glaube ich, wirklich im Minusbereich, komplett am Boden. Dann hat er vor 10, 12 Tagen den Grand Prix Quebec gewonnen. Und ich glaube, das war für den, glaube ich, brutal wichtig, vor allen Dingen fürs Selbstvertrauen. Das zeigt ihm, ich kann das noch, ich habe Beine, ich kann stark fahren, ich kann sprinten. Wie gesagt, diese kanadischen Rennen sind sehr, sehr schwer. Auch ein gutes Feld da gewesen, ein gutes Starterfeld. Deswegen kann man ihn in diese Top 10 Favoritenliste aufnehmen. Ich glaube trotzdem nicht so richtig an ihn, aber mal sehen. Ich glaube, dass er Gold gewinnt, glaube ich überhaupt nicht. Vielleicht hat er eine Chance. Meine Tendenz wäre, dass er nicht aufs Podium kommt, aber durchaus vorne mitfahren kann, aber dann nicht in die entscheidende letzte Gruppe auf den letzten 10, 15 Kilometern, wenn es wirklich entschieden wird, dass er dann nochmal mitkommt, auch in die richtige Gruppe. Sagt mein Bauch, dass er das einfach auch mit der Saison nicht so schafft.
Lassen wir uns einfach überraschen, auch davon, was Alexander Christoph vielleicht macht. Der war mal Sprinter, ist mittlerweile ja eher Klassikerfahrer, also auch einer, dem dieser Kurs da vielleicht liegen könnte, auch wenn seine beste Zeit schon ein paar Jährchen zurück ist. Alexei Lutsenko, der Kasachse, der ist natürlich auch durchaus jetzt im Herbst wieder in eine gute Form gekommen. 2 Siege und die auch noch sehr überlegen in Italien bei Herbstklassikern eingefahren, also von daher auch nochmal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, bevor es losging.
Für mich ist Matteo Trentin neben Van der Poel eigentlich der Favorit auf den Sieg. Italien setzt komplett auf ihn, das Team ist komplett um ihn aufgebaut. Er hat bei der Tour de France schon gezeigt, dass er richtig gute Form wieder hat, hat eine Etappe gewonnen aus einer Gruppe heraus. Die Endschnelligkeit ist da, die Rennintelligenz ist sowieso da. Die Form ist absolut da. Haben wir vorhin kurz angerissen, der große Konkurrent von Van der Poel bei der Tour of Britain. Gleiches Terrain, gleiches Wetter, gerade 2 Wochen her, 8 Etappen, von denen er auch eine gewonnen hat. Einmal Zweiter, dreimal Dritter. Letzten Sonntag ist er nochmal ein kleineres Rennen in Italien gefahren, Trofeo Matteotti hat er gewonnen. Das Selbstvertrauen ist da, die Form ist da, Matteo Trentin ist, Italien ist bei Straßenradrennen sowieso auch immer bei einer WM zu beachten. Das Terrain ist perfekt, das passt auch für Matteo Trentin optimal, deswegen müssen wir den bitte auch noch auf die ganz dicke Favoritenliste setzen, in meinen Augen.
Stimme voll und ganz zu. Punkt.
Dann beenden wir die Diskussion um Trentin an dieser Stelle, stellen fest, keine Diskussion um ihn. Wir haben ihn alle auf dem Zettel und schauen gleich nach einer kurzen Pause hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de noch auf Favoriten im erweiterten Kreis, also Geheimfavoriten, gleich bei uns.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Wer sind die Geheimtipps unserer Experten, wenn es darum geht, wer am Sonntag das Straßenrennen bei der WM in Yorkshire gewinnen wird? Wer sind deine Geheimtipps?
So ein Fahrer, den ich vielleicht von den Sprintern noch mit dazu zählen würde, wäre Sam Bennett. Einfach weil er bei der Vuelta gezeigt hat, dass er halt auch diese schweren Etappenfinals kann und da er auch teilweise mit Sprints über 500-600 Metern einen Etappensieg geholt hat und einmal dann halt am Ende noch von Gilbert übersprintet wurde. Kommt aus Irland, das heißt, das Wetter sollte er einigermaßen kennen. Das ist ja dann doch ein bisschen ähnlich zu dem, was uns da in Yorkshire erwartet. Hat in diesem Jahr generell eine sehr, sehr gute Form. Muss man jetzt auch mal gucken, aber natürlich, wie es bei ihm nach der Vuelta mit der Form steht. Würde ich aber jetzt nicht ausschließen, dass er auch eine Medaille holen kann. Ob es jetzt das Regenbogentrikot wird, ja, bin ich eher skeptisch, weil ich glaube, das Rennen wird halt wirklich sehr, sehr schwer werden und da gibt es halt einige Nationen, die da auch permanent in die Attacke gehen werden. Aber wenn er es irgendwie schafft, da dran zu bleiben und es am Ende da auf die Zielgerade schafft, dann würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass Sam Bennett nicht Weltmeister oder zumindest ein Medaillenträger wird.
Hast du noch ein paar Geheimnisse?
Sportlich oder?
Immer noch sportlich.
Marc Hirschi?
Langweilig.
Ja, das erzähle ich dir hinterher. Du kennst doch alle meine Geheimnisse.
Ich hoffe nicht.
Oh. Also Marc Hirschi würde ich da auf jeden Fall mit dazu zählen. Ist auch einer dieser jungen Garde, 21 Jahre alt, aus der Schweiz. Letztes Jahr U23 Weltmeister geworden. Diesem Jahr Dritter bei der Klassiker San Sebastian. Ist noch ohne Profisieg. Aber wäre ja auch keine schlechte Kontoeröffnung, wenn man da gleich mal den Weltmeistertitel draufschreibt. Aber hat dieses Jahr einige sehr, sehr gute Resultate gezeigt. Klar, es ist ein Außenseiter. Er ist jetzt keiner, der das Rennen irgendwie machen muss oder auf den die anderen groß schauen werden. Aber gerade das kann ja manchmal ein Vorteil sein, wenn man dann so ein bisschen von den taktischen Spielchen der anderen profitieren kann. Ist auch einer, der relativ endschnell ist und deswegen würde ich ihm, wenn die Rennsituation für ihn gut verläuft, ihm auch eine Medaille zutrauen, aber es wäre halt schon eine Überraschung. Aber so Top Ten würde mich jetzt nicht, also wäre ich jetzt nicht allzu sehr erstaunt, wenn er in die Top Ten fahren sollte.
Marc, was kann denn der Titelverteidiger reißen? Der Opa, der ja bei der Vuelta ja auch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt hat, Alejandro Valverde.
Ja, du weißt, Alejandro Valverde habe ich sehr oft auf dem Zettel und habe ich auch oft zurecht. Bei dieser WM habe ich ihn nicht auf dem Zettel. Er hat 7 Medaillen bei Weltmeisterschaften geholt, aber wenn man sich die Strecken anguckt, ist es hart gesagt, aber für Alejandro Valverde ist die Strecke einfach zu leicht. Da müsste mehr Selektion drin sein und im Finale, der ist halt, Alejandro Valverde ist jetzt nicht der klassische Frühjahrsrennen-Typ. Ich traue ihm das nicht zu. Die Spanier kommen mit einer Mannschaft dahin, ja, die haben halt nur Bergfahrer auf einem richtig hohen Niveau. Die kommen mit den Izagirre rüber, mit Max Soler, wo man denkt, ja, könnt auch ein bisschen Pause machen und vielleicht noch ein bisschen trainieren oder könnt auch zu Hause bleiben. Also ich sehe die Spanier komplett nicht vorne mit dabei, vielleicht eher sogar als einzigen Ivan Garcia. Das ist vielleicht noch ein richtiger Außenseiter-Tipp, den hat noch keiner so richtig auf dem Zettel, der aber eine relativ gute Form aufgebaut hat und halt auch endschnell ist und auch so klassikertechnisch ein bisschen unterwegs ist. Deswegen, also diesmal Alejandro Valverde, so leid es mir tut, inklusive der gesamten spanischen Mannschaft, da sind so wenig Höhenmeter und den sehe ich da einfach nicht vorne dabei. Aber kurz noch zu Sam Bennett, den hätte ich eigentlich auch da würde ich fast das Geheim streichen, der ist für mich auch ein ganz heißer Kandidat, vorne mitzufahren, weil es der bei der Vuelta für einen Sprung gemacht hat, auch auf schweren Etappen, den würde ich da noch vorne mit reinnehmen.
Aber wenn du sagst, Spanier leider nicht, durch die Bank nicht, gibt es eine andere Nation, der du mehr zutraust?
Von denen, die wir jetzt noch nicht genannt
genau.
haben,
meinst du? Ja,
ja. Ja, weiß ich nicht. Also wir haben, glaube ich, alle Top-Fahrer aufgezählt. Die Dänen sind natürlich auch mit einer ganz ordentlichen Mannschaft am Start, mit Mats Petersen, mit Kasper Askren. Askren würde ich bei den Dänen am ehesten eine Chance geben. Da ist noch Kurt Nielsen dabei. Der ist auch, könnte das theoretisch auch, der hat aber die richtige Form nicht. Ja, die Letten sind eine kleine Radsportnation, haben zwei interessante Fahrer, Tom Skuins und Chris Nelens. Gerade Tom Skuins ist auch ein sehr intelligenter Rennfahrer, hat schon öfter mal so seine Rolle als Außenseiter ausgenutzt bei Rennen. Ich kann mich da Kalifornien-Rundfahrt noch erinnern, wo er eine Etappe gewonnen hat, wo sie einen einfach kurz vor Schluss haben fahren lassen. Also wenn sich viele uneinig sind, gerade bei den großen Nationen, die sich irgendwie taktisch zu viel gegeneinander aufreiben und dann so, keine Ahnung, das Coins irgendwie mitrollt, clever und dann so 8 Kilometer vom Ziel antritt, wer weiß, könnte sein, dass er dann was macht. Was wir vielleicht noch kurz sagen müssen, wir haben überhaupt nicht über Briten gesprochen. Ne? Wir sind in England. England ist eigentlich die Radsportnation der letzten Jahre gewesen. 6 Tour de France Siege geholt. Aber ja, da die kommen halt auch, das Terrain passt für die nicht so richtig. Chris Froome läuft noch immer so halb auf Krücken. Und Geraint Thomas ist zwar dabei, hat heute das Zeitfahren gar nicht teilgenommen. Wird starten, aber dem, ja, da rechnet auch keiner so richtig was mit, das was kommt. Adam Yates, Tour de France war eine Katastrophe. Kanada-Rennen ist er gefahren, 14. und 21. geworden. Aber das Gelände ist eigentlich auch eher zu leicht. Den erwarte ich vielleicht noch ein bisschen vorne mit, der vielleicht was probiert, aber einen schnellen Mann haben sie mit Ben Swift dabei. Aber wenn sie ehrlich zu sich sind, bei den Namen, die wir alle aufgezählt haben, erwarte ich die nicht vorne.
Wenn wir ehrlich sind, Erik, was erwarten wir von den Deutschen?
Ja, ist schwierig, da irgendwie so eine neutrale, sachliche Analyse zu treffen. Also es ist, glaube ich, eine Mannschaft, die... Also es gibt, glaube ich, jetzt so keinen klaren Medaillenkandidaten im deutschen Team. Und gerade das kann es halt aber interessant machen. Also die können das Rennen auf jeden Fall mitgestalten. Also der Kader besteht ja aus Pascal Ackermann, Nikias Arndt, Markus Burkhardt, John Degenkolb, Simon Geschke, Jonas Koch, Nils Polit und Jascha Sütterlin. Da stechen für mich jetzt so spontan halt Pascal Ackermann, Nils Polit und John Degenkolb heraus. Fehlt natürlich so ein Fahrer wie Maximilian Schachmann, der mit seiner Verletzung und seinem Virus, den er jetzt irgendwie im Herbst noch hatte, es nicht mehr geschafft hat, für die WM fit zu werden. Aber prinzipiell wäre das ein Kurs gewesen, wo man ihn auch und in einer bestimmten Rennsituation auch eine Medaille hätte zutrauen können. Also Pascal Ackermann auch zuletzt mit einer sehr, sehr guten Form, hat am Wochenende den Gölkse Pijl gewonnen in Belgien. Einen Tag zuvor ist er bei der Primus Classic Zweiter geworden, ganz knapp, hat er den Sprint des Feldes gewonnen, aber hat halt Edward Toyns nicht mehr stellen können, der als Ausreißer vorne raus war. Also die Form ist prinzipiell da und er kommt ja auch mit so mittelschweren Rennen einigermaßen gut zurecht. Das hat man ja bei Eschborn Frankfurt gesehen oder auch beim Giro d'Italia. Aber ob das halt bei so einem Rennen fast 300 Kilometer, ganzen Tag hoch und runter, schlechtes Wetter, also es würde mich wahnsinnig freuen und ich würde es ihm auch ein Stück weit zutrauen, aber es würde mich auch, ich würde es halt nie von ihm erwarten, dass er da jetzt eine Medaille holt. Und bei John Degenkolb ist es eigentlich genauso. Dem hätte so vor 4-5 Jahren wäre das genau sein Kurs gewesen. Aber der hat ja auch nach seinem schweren Unfall vor knapp 3,5 Jahren, tut er sich ja auch schwer, da wieder hinzukommen auf dieses Niveau, was er damals hatte. Und ja, so ein Nils Polit, der könnte vielleicht aus einer richtigen Gruppe heraus so als Joker stechen. Also der ist ja auch ein sehr, sehr guter Klassikerfahrer mit Platz 5 bei der Flandern-Rundfahrt und Platz 2 bei Paris-Roubaix. Hat jetzt auch bei der Tour of Britain, war Gesamtfünfter, hat dort ein sehr gutes Zeitfahren gezeigt. Also hat eine gute Form, kann auch aus einer kleinen Gruppe heraus in einem Sprint mal mit reinhalten. Aber wie gesagt, ich würde da jetzt nicht... Also wer behauptet, der BDR fährt dort mit Medaillen, wie sagt man, mit
Medaillenchancen?
Ja, oder, also Chancen schon, aber ich glaube, das wenn sie jetzt sagen, ja, wir müssen dort eine Medaille holen, dann ist das, glaube ich, vermessen aus meiner Sicht.
Marc, vermessen oder hast du da andere Ansichten, gerade jetzt auch, was dann vor allem Pascal Ackermann angeht?
Nee, bin ich komplett gleicher Meinung. Pascal Ackermann, die Form ist wirklich extrem gut, hat Erik ja aufgezählt, aber das Terrain ist so schwer, wir haben das bei der deutschen Tour gesehen und da ist Boransgrohe auch mit dem, mit dem für mich damals schon überraschenden Vorgabe ins Rennen gegangen. Pascal Ackermann ist unser Kapitän, soll hier auch auf Clos-Mont fahren. Die erste Etappe hat er da gewonnen und dann war er auf der zweiten nach 80 Kilometern abgehängt im Wind. Das ist zu viel. Wir haben darüber gesprochen, das ist keine Sprinterstrecke und Pascal Ackermann ist ein Sprinter. Sam Bennett und Alexander Kristoff sind auch sehr, sehr endschnell, sind auch Sprinter, vor allem Bennett noch, aber die haben eine ganz andere Entwicklung genommen, die bei einem Pascal Ackermann noch kommen kann. Vielleicht muss man sehen, ob er halt weiter auf die extreme Endschnelligkeit bei flachen Rennen setzt oder ob er auch so ein bisschen auf Klassiker-Terrain gehen wird, aber ich sehe ihn im Moment als reinen Sprinter weiterhin und deswegen überhaupt keine Chance für mich. Das mal sozusagen, für mich Nils Polit wäre für mich der Einzige, dem ich zutraue, dass er da irgendwie was reißen könnte. Die Form ist gut. Er hat schon eine Silbermedaille aus der Mixed-Staffel, ist auch nicht schlecht. Bei der Tour of Britain ist er Fünfter geworden. Fünfter geworden, ja, genau. Deswegen, der wird angreifen. Der muss Glück haben, dass er in die richtige Gruppe kommt. Dass er irgendwie den Zug erwischt, dass er vorher nicht so viel Körner verpulvert. Wir wissen von dem Nils Polit ja auch, dass er gerne mal 70 Kilometer vom Ziel schon in den Attack geht. Das würde ich ihm vom Abraten diesmal lieber ein bisschen klüger taktisch fahren, ein bisschen Kraft sparen und dann irgendwie gucken, wenn Gilbert geht, wenn Van Avermaet geht, da versuchen irgendwie in der Endphase mitzugehen. Er ist ja auch relativ endschnell, also dann traue ich ihm am ehesten so eine Top-10-Platzierung zu. Podium wäre da auch vermessen, denke ich. Dafür bräuchten wir ganz viel Kopfsteinpflaster, dann vielleicht, haben wir aber dann nicht. Degenkolb, vor ein paar Jahren wäre das sein Terrain gewesen, vor seinem Unfall, vor seinem schweren Unfall. Würde mich einfach sehr überraschen, wenn er das hat. Ich denke, die Form hat. Ich denke, er wird mal was probieren, er wird sich irgendwann mal zeigen, aber das wird auch so 50, 60 Kilometer vom Ziel sein. Ansonsten kann ich den Deutschen nur ans Herz legen, probieren, volles Risiko gehen. Nikias Arndt, Jonas Koch und Simon Geschke versuchen früh immer in so eine Gruppe mitzugehen. Mal gucken, vielleicht passiert da irgendwie eine große Überraschung, da kommt irgendwas durch. Auf keinen Fall, wirklich auf keinen Fall darauf setzen, das Feld zusammenzuhalten und Löcher zuzufahren für einen Pascal Ackermann. Das wäre aus meiner Sicht die komplett falsche Strategie. Sie haben ja gesagt, Ackermann ist der Kapitän. Ja, also das würde ich nicht machen.
Erik, hast du auch noch einen Taktiktipp an die deutsche Mannschaft?
Ja, also ganz genauso. Nicht das Rennen machen, sondern das Rennen offensiv machen. Mitspringen und gerade, wir haben ja schon gesagt, die Belgier sind auch so ein Team, die eigentlich die Attacke suchen müssen. Und ich würde, glaube ich, als Sportdirektor des BDR würde ich versuchen, in jeder Gruppe, wo die Belgier vertreten sind, dass man da auch einen deutschen Fahrer mit drin hat. Und dann muss man halt einfach hoffen, dass einfach mal was Verrücktes passiert. Also wenn es ein Rennen nach Schema F wird und da kommen wirklich die großen Favoriten nachher geschlossen auf die Zielgerade, dann glaube ich nicht, dass wir eine deutsche Medaille erleben. Einer, der mich vielleicht aus dem Kader noch ein bisschen, oder wo ich glaube, der für eine positive Überraschung sorgen könnte, wäre Jonas Koch, weil der auch eine sehr gute Vuelta gefahren ist und da auch auf schwierigem Terrain oft als Ausreißer in Erscheinung getreten ist. Aber halt ähnlich wie bei Nils Polit, also damit da eine Medaille rausspringt, müssen eigentlich einige andere Fahrer und Teams schon ein bisschen was falsch machen.
Da sind wir gespannt, wie die Deutschen sich schlagen werden. Und wir kommen jetzt zum Höhepunkt der Sendung, nämlich zu den Tipps. Wie geht's aus am Ende? Und da haben wir uns ja bei den letzten großen Rundfahrten und letzten großen Rennen immer festgelegt auf unsere Podiumskandidaten. Das machen wir heute natürlich auch. Ich entschuldige mich jetzt schon für die drei von mir am Ende Nominierten, weil ich habe das Pech gehabt bei meinen Voraussagen, dass sich da immer mindestens einer verletzt hat. Das wünsche ich keinem und entschuldige mich deshalb jetzt schon mal bei den später von mir drei genannten. Marc, du darfst aber anfangen mit deinen drei Kandidaten fürs Podium.
Ja, hast du sehr schön gesagt, Malte. Ich bin gespannt, was da gleich von dir kommt. Also es ist natürlich bei so einem WM-Rennen wirklich schwer vorauszusehen, wer da gewinnt. Da spielen viele Dinge eine Rolle, auch vielleicht, dass er im richtigen Moment die richtige Gruppe erwischt oder im richtigen Moment antritt. Wenn ich mich festlegen muss, und das fällt mir nicht leicht, würde ich Van der Poel, habe ich am Anfang, ja, als wir über ihn gesprochen haben, schon gesagt, aus welchen Gründen ich ihn dann vorne sehen würde. Der ist einfach brutal stark, clever, hat mega, mega gute Beine, die Form ist überragend. Tour of Britain hat er da eine Show abgezogen, 3 Etappensiege bei 8 Etappen das Ding gewonnen. Der hat das Selbstvertrauen, der macht sich auch, glaube ich, nicht den Druck. Der ist zum ersten Mal bei den Straßenjungs dabei und ich glaube, der rockt das und gewinnt das Ding einfach mal ziemlich lässig, glaube ich, sogar am Ende. Van der Poel deshalb auf 1 und ich glaube, aber dann wird es auch schwierig. Ich setze Matteo Trentin, da musste ich ja vorhin reingrätschen. Den setze ich auf Platz 2, weil er mich wirklich bei der Tour of Britain auch sehr überzeugt hat. Da hat er sich wirklich einen Zweikampf knapp auf Augenhöhe mit Van der Poel gegeben. Die Form ist ganz klar da. Trentin ist sehr erfahren, Europameisterschaft auch schon gewonnen. Das ist ein Mann für solche Rennen, ist endschnell. Deswegen setze ich ihn auf die 2. So, und dann wird es schwierig. wenn wir die Sendung vor 3 Tagen gemacht hätten, hätte ich einfach mal rausgehauen, Alexei Lutsenko wird Weltmeister. Aber dann habe ich mich noch mal näher damit beschäftigt und dann kamen die anderen großen Namen und ich habe ihn irgendwie doch wieder weggeschoben. Ich will kurz zu Lutsenko noch sagen, weil wir ihn vorhin nicht so angesprochen haben. Der hat einen wahnsinnigen Sprung die Saison nochmal gemacht. Der hat 10 Rennen dieses Jahr gewonnen, auch Rundfahrtsiege. Und jetzt zum Schluss, ich habe die Rennen in Italien gesehen, in Coppa Sabatini und Memorial Marco Pantani, die hat er so dominiert, hat er beide gewonnen, bald mit Augen zu. Also das war absolut herausragend. Also die Form ist gewaltig. Im August hat er auch das Arctic Race of Norway gewonnen, Deutschland Tour 4. geworden. Also der hat jetzt schon seit anderthalb Monaten eine Wahnsinnsform, aber er hat kein Team an seiner Seite und ob er es dann wirklich schafft gegen diese Konkurrenz, habe ich bisher einen Rückzieher gemacht, muss ich ganz klar sagen. Also deswegen, Lutsenko wäre so ein Kandidat für Platz 3, aber dann würde ich doch einen der Belgier nehmen und dann Philipp Gilbert auf die 3 setzen. Haben wir ja schon besprochen, die Belgier müssen da liefern und irgendwie schaffe ich es nicht, ein Podium jetzt ganz ohne Belgier zu tippen.
Marc, wie sieht dein Podium aus? Wie viele Belgier stehen drauf?
Erik, meinst du?
Erik, entschuldige. Ja. Erik, wie sieht dein Podium aus? Wie viele Belgier stehen drauf?
Keiner. Und ich nehme es auch schon vorweg, kein Holländer. Für mich ist tatsächlich Matteo Trentin der neue Weltmeister am Sonntagabend. Der hat eine sehr, sehr gute Form. Der hat die Erfahrung, der hat das Auge, der hat die Ruhe, der hat die Mannschaft an seiner Seite. Und er ist ja auch letztes Jahr in Glasgow Europameister geworden. In einem Straßenrennen, was auch von sehr, sehr widrigen Wind- und Wetterbedingungen geprägt war. Und wenn das und am Sonntag dann.
Ähnlicher Kurs war das da in Glasgow auch.
Ja? Ich glaube auch, ja, da ging es auch. Gut, es war eine Europameisterschaft, da sind immer jetzt nicht so die ganz, ganz richtig guten Jungs am Start, weil viele von denen dann doch Vuelta fahren oder andere Rennen. Aber ich glaube, der kann das einfach. Peter Sagan wird 2. Der verpasst seinen 4. Weltmeistertitel ganz, ganz knapp. Ja, und auf Platz 3 habe ich einfach mal Alexander Kristoff gesetzt, weil der mich in diesem Jahr doch in den schweren Rennen häufig positiv überrascht hat und so ein bisschen wieder die Kurve zu kriegen scheint, die ja in seinen letzten Jahren bei Katjuscha Alpecin so ein bisschen nach unten gezeigt hatte. Da hat man so das Gefühl, jetzt so schwere Rennen, ich denke da an Gent-Wevelgem oder an die 2. Etappe der Deutschland-Tour, da hat er mich beide Male wirklich überzeugt, weil das sehr, sehr schwere Rennen waren, ähnliches Profil, ähnliche Bedingungen, da jeweils gewonnen. Deshalb sehe ich Kristoff auf 3. Bei Mathieu van der Poel glaube ich, dass der einfach zu früh im Finale in die Offensive geht und das ist ihm ja auch schon beim Amstel passiert und da ist er ja auch nur zurückgekommen. Also zum einen, weil er halt eine saugute Form hatte, aber zum anderen, weil halt vorne die anderen sich halt komplett verzockt haben. Und ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass Van der Poel da noch nicht, die Geduld hat, wirklich bis zur letzten Runde zu warten oder sich vielleicht dann auch auf seinen Sprint zu verlassen, sondern der wird es halt vorher probieren, wegzufahren. Und ich glaube, dass nicht gut ausgehen wird. Und er schafft es noch in die Top Ten, aber ich sehe ihn nicht auf dem Podium.
Dann schreite ich mal zur Tat und schau mal, was auf meinem Podiumstipp dann so steht. Weltmeister wird aus meiner Sicht Peter Sagan. Der schafft tatsächlich diesen vierten Titel. Peter Sagan, obwohl eigentlich nicht so viel für ihn spricht. Wir haben es im Laufe der Sendung ja schon gesagt. Das Team passt eigentlich nicht und auch die Form ist nicht so toll. Aber ich glaube, er ist da, wenn er gebraucht wird. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, Peter Sagan ist einfach Peter Sagan und wird deshalb aus meiner Sicht auch Weltmeister. Die Form spricht für den Zweitplatzierten, für Bennett. Der hat es nämlich in dieser Saison hier schon gezeigt, was er kann und was für ihn läuft. Sam Bennett, der Ire, zudem liegt ihm das englische Wetter. Von daher ist das etwas, was für ihn dann kein Problem sein kann, wenn es windet, wenn es regnet. Sam Bennett wird dann trotzdem vorne mitmischen, am Ende Platz 2 holen. Und was Erik zu Matteo Trentin gesagt hat, das kann ich natürlich auch nur unterschreiben. Für mich reicht es dann im Konzert dieser drei dann auf dem Podium, für ihn allerdings nur für den dritten Platz aus meiner Sicht. Ja, unsere Tipps.
Dreimal Trentin, ne?
Ja.
Schau an. Erwartest du einen Massensprinter, Sagan, Bennett, Trentin im Finale?
Ja, könnte doch durchaus, hätte doch okay, seinen Reiz.
Sind drei endschnelle Leute, ne?
Die das auf jeden Fall. Und dann ist es am Ende eine Nuance, die dann entscheidet. Und dann ist es Peter Sagan, der sich durchsetzt. Völlig klar.
Ja, wir schauen mal. Da kann viel passieren. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen.
Es kommt meistens sowieso anders und zweitens, als man denkt. Und im Radsport, da kann so viel passieren. Wollen wir hoffen, dass das Wetter mitspielt, dass es regulär bleibt, dass es nicht wieder so eine Wasserschlacht wird wie an den ersten Tagen der WM und dass dann am Sonntag die Sonne scheint und dann natürlich auch dem strahlenden Weltmeister am Ende die Sonne scheint. Sagan, Trentin oder Van der Poel. Einer von den dreien muss es ja machen, weil sonst dürften wir uns die längste Zeit Experten in Sachen Radsport genannt haben. Aber das werden wir im Nachhinein natürlich nochmal überprüfen.
Du baust zu viel Druck auf.
Ja, muss sein. Ein bisschen Druck muss sein.
Ich würde bei Sagan sogar noch ergänzen, weil du gerade gesagt hast, er hat zwar nicht das stärkste Team, aber das hat er ja auch bei den drei Malen, wo er Weltmeister geworden ist, auch nicht
das
gehabt.
Das stimmt auch.
Da war es ja immer so eine Peter Sagan One-Man-Show, genau. Also er braucht halt ein paar Helfer, die ihm zwischendurch vielleicht mal die ein oder andere Flasche holen. Dann im Finale braucht er jetzt irgendwie nicht mehr drei Mann, die ihn da irgendwie in Positionen und den Sprint anfahren. Also das macht der Chef dann persönlich.
Der Zlatan Ibrahimovic des Radsports. Er wird es am Ende wahrscheinlich machen. Wir sind gespannt, werden es überprüfen hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Vielen Dank mal wieder an Marc Willinghoff und an Erik Gutglück. Hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, danke auch. Das wird ein geiles Rennen am Sonntag.
Mega geil. Also ich freue mich da riesig drauf. Es wird super aggressiv gefahren werden, glaube ich, und richtig Action. Da sollte man nicht erst 10 Kilometer vom Ziel einschalten, sondern wir haben mindestens 60, 70 Kilometer vom Ziel. Das
reicht, glaube ich, noch nicht.
Ja, genau, vielleicht sogar früher. Wenn man Evenepoel in der Offensive sehen will, vielleicht schon früher.
Ihr habt es gehört, das gesamte Rennen dann bitte verfolgen, damit ihr alles mitkriegt und jede spannende Szene dann auch verfolgen könnt. Aber wenn ihr es nicht verfolgen könnt, wir erzählen es euch gerne dann auch nochmal hier bei Radiotour auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk. In Kooperation mit radsportnews.com. Auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben,
unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.